Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. I have a dream. I have a dream. Liebe Gemeinde, das sind weltberühmte Worte. I have a dream. Ich habe einen Traum. So sagte es Martin Luther King in seiner historischen Rede, die er anlässlich des Marsches auf Washington für Arbeit und Freiheit, an dem damals mehr als 250.000 Menschen teilnahmen, vor genau 50 Jahren am 28. August 1963 in Washington vor dem Lincoln Memorial hielt. I have a dream, ein Traum von Freiheit und Gleichheit. I have a dream, bewusst gewählte Worte im Kontrast zu dem ganzen Reden vom American Dream, jenem Karrieretraum, wo man sich durch eigene Willenskraft sprichwörtlich vom Tellerwäscher zum Millionär emporarbeitet, die Leiter hinaufklettert. Die Karriereleiter. Im Traum von Martin Luther King ging es nicht um Karriere, sondern um Gerechtigkeit. Eine Rede, die auch neben anderen Wurzeln die Bibel als Quelle hatte. Es gibt aber auch ganz andere Träume. Träume im Alltag, im täglichen Leben, wenn man nicht schlafen kann etwa und dann die Albträume kommen. Albträume gespeist aus Sorgen und Ängsten. Manchmal gibt es auch lustige Träume, keine Frage. Oder eine Mischung aus allem. Meine Frau hat es mal erlebt, sie träumte von lauter Schlangen, die so Stacheln hatten. Und die krochen ihr über den Nacken. Und es wurde immer schlimmer. Es piekste und stach sie. Und es war ganz schrecklich und furchtbar. Schließlich hielt sie es nicht mehr aus und wachte auf. Und siehe da, von der Wand war ein Trockengesteck heruntergefallen und ihr aufs Genick geplumpst. So ist das, wenn die Träume und die Wirklichkeit sich auch vermischen können. In der Bibel wird uns von einem Mann erzählt, der auch einen Traum hatte. Nun ist das so mit den Träumen in der Bibel. Manchmal benutzt Gott sie, um zu Menschen zu sprechen. Es gibt sicherlich auch Irrträume, selbst ausgedachte Träume, vor denen die Propheten warnen. Aber es gibt sie auch, die Botschaften Gottes in den Träumen. Jakob hat es erlebt. Hier sehen wir Jakob, wie er da sitzt. Ganz rot ist er gefärbt. Ein Zeichen innerster Anspannung, äußerster innerer Anspannung. Und dann ein merkwürdiger Blick. Das eine Auge geschlossen, na sicher, er schläft. Das andere Auge geöffnet. Zwischen Traum und Wachsein, zwischen Nacht und Tag. Und dann träumt er, und wir hören da den Predigttext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 28, erheben wir uns vor Gottes heiligen Wort. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Charan und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinem Kopf gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel, das heißt Haus Gottes. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. ...1931 begann der große Künstler Marc Chagall mit den ersten Vorarbeiten zu einem Werk, Jakobs Traum. Über 25 Jahre arbeitete er an diesem Thema, bis es schließlich zu diesem Bild kommt, von dem wir hier nur einen kleinen Ausschnitt sehen. Und nun wollen wir es mal als ganzes Bild betrachten. Schauen Sie sich erst einmal in Ruhe die Szene an. Eine deutliche Zweiteilung. Rechts im blauen Teil, in der Mitte die Engelsgestalt, die so hell ins Auge fällt, mit den vier ganz unterschiedlich gestalteten Flügeln, hell und dunkel, in deren Zentrum, in deren Herz ein heller Leuchter. Links, in Violett gehalten, eine recht chaotische Szenerie. Chaotisch, durcheinander, wie ein Traum, wie das Leben. Engelsgestalten steigen an der Leiter, die man dort erkennen kann, auf und nieder. Lichtgestalten, aber wenn man genau hinschaut, es sind auch bedrohliche Gestalten, unheimliche, dunkle. Und unten, in der Mitte des Bildes, da sitzt er, Jakob, ganz rot. Schämt er sich? Seine Hände liegen in der Gebärde des Empfangens in seinem Schoß, der Mund so halb geöffnet, als ob er vor Klage stöhnt, wie im Schmerz verzogen, die Augen halb geschlossen. Das eine Auge zu, das andere geöffnet, wie zwischen Traum und Wirklichkeit. Einen Vers möchte ich einmal besonders in Erinnerung rufen aus dieser Geschichte. Es ist der Vers 12. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter. Eine Leiter stand auf Erden. Die rührte mit der Spitze an den Himmel. Dazu drei Gedanken aus diesem Vers heraus. Stand auf der Erde, das ist das Erste. Eine Leiter stand auf der Erde, wörtlich, sie war gestellt auf die Erde. Von wem? Von Gott selbst, keine Frage. Eine Leiter stand auf der Erde, so beginnt dieser Traum, den Jakob da hatte. Jakob war auf der Flucht. Er war ein Betrüger, ein Gauner. Mit List und Heimtücke ergaunert er sich erst von seinem älteren Bruder das Erstgeburtsrecht, indem er das sprichwörtliche Linsengericht verkauft. Statt seinem Bruder zu helfen, einfach über den Tisch gezogen. Und dann betrügt er auch noch seinen fast blinden Vater um den Segen und bringt das Erbe an sich. Und nun? Nun muss er fliehen. Er flieht in Schimpf und Schande. Fast 100 Kilometer hat er bereits zu Fuß zurückgelegt. Durch karge Wüstengegend. Müde, von Dornen zerkratzt, durstig und ohne ein Dach über dem Kopf, heimatlos, muss er draußen schlafen. Als Kopfkissen kann er sich nur einen Stein suchen. Es ist Nacht. Die Sonne war untergegangen, so heißt es hier wörtlich, die Sonne war eingegangen. Wie eine verwelkte Blume. Eingegangen, die Sonne, das Licht war weg. Das ist eine Beschreibung seiner Situation. Es ist Nacht und nicht nur von der Tageszeit her. Nein, es ist Nacht um ihn herum und in ihm, in seinem Herzen. Die Sonne der Hoffnung war eingegangen, untergegangen. Es ist Wüste, um ihn und in ihm. Ein harter Stein als Kissen, keine weich gebettete Nachtruhe. Liebe Gemeinde, das ist auch die Beschreibung manchmal in unserem eigenen Leben. Kennen Sie das? Situationen voller Nacht. Es ist auch die Beschreibung unserer Welt. Die Sonne der Menschlichkeit scheint eingegangen, untergegangen zu sein, wenn man verfolgt, was da in Syrien sich abspielt. Und ich erinnere mich, es ist jetzt genau 12 Jahre her, 2001, der 11. September, er ist uns allen unvergessen. Dieser Predigttext von dieser Geschichte war damals dran, ein paar Tage nach diesem schrecklichen Terrorakt in New York und anderswo. Ich hatte damals in Hannover in meiner Vikariatsgemeinde über genau diesen Text zu predigen und ich musste daran denken, die Sonne war untergegangen, Nacht, wenn Menschen zu solch unglaublich bestialischen Taten imstande sind, wo Herzen hart sind wie Stein, da wird die Erde zur Wüste. Was sind unsere ganz persönlichen Nachtzeiten, Wüstenzeiten? Ist vielleicht ein geliebter Mensch gestorben? Oder da plagt sich eine mit einer Krankheit herum und es gibt keine Hoffnung auf Besserung? Oder euch, ihr Konfirmanden, euch betrifft es auch vielleicht auf einer ganz anderen Ebene. Da ist vielleicht der erste Liebeskummer. Oder dieser unerträgliche Stress in der Schule. Ihr kämpft und kämpft und es geht irgendwie nicht vorwärts. Und dann ist es wie Nacht in euch. Oder man wird wie Jakob von Schuld geplagt. Man ist ständig auf der Flucht vor den Zeigefingern der anderen oder vor sich selbst oder auch vor Gott. Jakob war ein Betrüger. Sind wir auch manchmal ein Betrüger? Wie ist das in unseren Ehen? Betrügst du deine Frau? Vielleicht nicht mit Taten, aber in Gedanken? Vielleicht mit irgendwelchen Sexbildern aus dem Internet? Oder Filmen, die dir nicht gut tun? Und es ist ein Betrug an deiner Frau, ein Betrug an der Treue, die du ihr versprochen hast. Betrügst du deine Kinder um die Zeit, die sie brauchen, wo sie dich brauchen als Papa oder als Mama? Und ihr ist anderes dann doch wichtiger? Betrügst du deinen Kollegen um die Hilfe, die er braucht? Du spürst es, irgendetwas bewegt ihn. Er ist nicht so locker wie sonst. Aber ihn danach zu fragen, nein, das traust du dich nicht, du bist zu feige. Und dann betrügst du ihn um die Hilfe, die er nötig hätte. Um das aufmunternde Wort. Was auch immer, wo auch immer wir Betrüger sind, wie Jakob. Gott gibt ihn nicht auf. Gestellt auf die Erde war die Leiter. Und es war die Erde, auf der Jakob unterwegs war. Unsere Geschichte sagt eigentlich zunächst gar nicht, wo das passierte. Da ist überhaupt kein Ortsname genannt. Da heißt es einfach an jenem Ort. Ja, meine Güte, an jenem Ort. Ja, an welchem Ort denn? Von dem Ort ist vorher noch überhaupt nicht die Rede in dieser Geschichte. Vielleicht ist es ganz bewusst so gewählt, an jenem Ort ohne Namen. Der Name kommt erst viel später. Vielleicht ist die Botschaft, jener Ort kann überall sein. In Hohenhorst oder auch in unserem Herzen. Jener Ort, wo die Leiter steht. Die Leiter, die Gott dorthin gestellt hat. Das Zweite, in diesem Vers 12, heißt es, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Sie rührte mit der Spitze an den Himmel. Jakob sieht im Traum diese Leiter, deren Spitze den Himmel berührt. Der Himmel ist ja der Ort, wo wir uns gewöhnlich Gott denken. Himmel heißt für uns weit, weit weg. Lieber Gott im Himmel. Aber was hat das mit uns zu tun? Gott kann unendlich fern sein. Chagall deutet dies an durch diese deutliche Linie zwischen links der Welt des Jakob mit dem Wirrwarr, dem Chaos, dem Auf und Ab und rechts die Welt Gottes. Dieses beruhigende Blau. Dieses Licht in dem Engel und dazwischen eine deutliche Linie. Da prallen ganz verschiedene Welten aufeinander. Ja, das kennen wir, diese Erfahrung, wie Gott uns fern scheint. Luther nennt das den verborgenen Gott. Ja, manchmal verbirgt Gott sein Antlitz und er scheint uns fremd zu sein. Wir können seine Wege nicht verstehen. Warum solch ein schrecklicher Unfall? Warum solch eine Naturkatastrophe? Und dann können wir Gott nicht verstehen. Und dann schreien wir wie Jesaja, ach Gott, dass du den Himmel zerrissest und führest hinab, dass du uns doch zur Hilfe kämst. Und so ist das ganz spannend, wie Chagall das malt. Diese Engelsgestalt, die für Gott steht, hat ganz unterschiedliche Flügel. Da ist nicht nur dieser hell leuchtende weiße Flügel rechts, sondern auch links der dunkle, beinahe schwarze Flügel. Die dunkle Seite Gottes, die wir manchmal nicht verstehen können. Wenn sich das Leid wie eine Wolke vor die Sonne der Liebe Gottes schiebt. Ach Gott, dass du den Himmel zerrissest. Ja, das macht Gott. Hier bei Jakob wird es Wirklichkeit. Hier ist auf einmal die unendliche Distanz überwunden. Es heißt, und da stand er über ihm. Der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr. Das ist Gott. Was ganz spannend ist, im Hebräischen gibt es unterschiedliche Begriffe für Gott. Auch in der Lutherbibel kann man das ein Stück weit nachempfinden. Da ist ja manchmal einfach von Gott die Rede, da steht Gott im Hebräischen Elohim. Und dann gibt es aber ganz viele Stellen, wo Herr steht. Herr ist die Umschreibung des hebräischen Gottesnamens Yahweh. Und es ist ganz spannend, besonders im ersten Buch Mose fällt das auf. Gott steht immer da, wo Gott als der Große, der Schöpfer, der Allmächtige ist, der uns aber auch manchmal fern und fremd erscheint. Und überall da, wo Gott ganz persönlich wird, wo er uns Menschen nahe kommt, wo er in unser Leben hineinspricht oder in das Leben der Menschen dieser damaligen Zeit, da steht auf einmal Yahweh, der Herr, ich bin der, der für dich da ist. So kann man diesen Namen auch übersetzen, Yahweh. Und genau das ist in dieser Geschichte auch. Da ist vorher von Gott die Rede. Die Engel Gottes stiegen auf der Leiter auf und nieder. Und dann auf einmal steht der Eigenname Yahweh, Yahweh, der Herr. Der Herr stand auf der Spitze der Leiter. Also der Gott, der uns zugewandt ist, der es doch gut mit uns meint, auch wenn wir ihn oft nicht begreifen können. Chagall deutet das an. Können Sie über dem Engel rechts in der blauen Bildhälfte diese zwei schwarzen Halbmonde dort erkennen? Diese Häkchen? Das ist der hebräische Name, der hebräische Buchstabe Jod. Und das ist die Kurzform für Yahweh. Zweimal dieses Jod, diese beiden Häkchen. Yahweh, der Herr, der uns Zugewandte, der uns lieb hat in allem Chaos unseres Lebens. Chagall will damit zum Ausdruck bringen, wie es der Bibeltext auch sagt. Gott wird persönlich, er wendet sich Jakob zu. Hier verbirgt sich Gott nicht mehr, sondern er spricht ihn liebevoll an und er segnet ihn. Ich bin mit dir, wohin du auch ziehst. Und deswegen der linke helle Flügel, also der nach links unten weist, nicht ganz so hell wie der rechts oben, aber auch heller als der dunkle. Wenn wir ihn uns genau anschauen, dann sieht er aus wie eine ausgestreckte Hand. Völlig überraschend, völlig unverdient streckt Gott diesem Betrüger die Hand aus. Das nennt die Bibel Gnade. Auch uns, die wir doch alle mehr oder weniger Betrüger sind, streckt Gott die Hand aus. Die Hand der Gnade, der Vergebung. Ausgerechnet diesem Schlitzohr und Betrüger Jakob in seiner Not, dem begegnet Gott und spricht zu ihm, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du auch hinziehst. Und dieser Zuspruch gilt dir heute Morgen und auch mir. Ich will dich behüten. Das heißt nicht, dass immer alles glatt geht. Das heißt auch nicht, dass wir vor Unfall, Krankheit und Leid bewahrt sind. Behüten löst da manchmal falsche Assoziationen aus. Wörtlich muss man übersetzen, ich will dich hüten. Da ist ein Wort aus der Hirtensprache. Wie ein guter Hirte auf seine Schafe aufpasst, sie hütet. Ich will dich hüten, wo du auch hinziehst. Und das kann eben auch ein Weg durchs finstere Tal sein. Aber auch dann ist er bei uns. Sein Stecken und Stab trösten uns. Jakob hat das dann kapiert. Er sagt, als er aufwacht, gewiss, der Herr ist an diesem Ort. Und ich wusste es nicht. Hier ist nichts anderes als Bethel, das Haus Gottes. Und dies hier ist das Tor des Himmels. Auf einmal stellt Jakob fest, nein, Gott bleibt nicht fern. Er begegnet uns nicht irgendwo im Weltraumhimmel, sondern hier auf dieser Erde, hier in meiner Nacht, hier, wo die Sonne der Hoffnung untergegangen ist, die Sonne der Mitmenschlichkeit, der Liebe. Da, wo das Menschliche an seine Grenzen gerät, da begegnet mir Gott. Hier ist das Haus Gottes. In deinem Herzen. Jetzt, hier, in deiner Situation, in der du im Moment steckst, egal ob sie hell oder dunkel ist, da ist der Himmel auf Erden. Und das, liebe Gemeinde, ist der Grund für einen genialen Schachzug des großen Künstlers Chagall. Normalerweise, und das ist auch in den Vorstudien zu diesem Bild der Fall, normalerweise würde man doch zu dieser Geschichte das Bild im Hochformat malen. Unten Jakob, dann die Leiter und oben der Himmel. Nein, er dreht das Bild um. Und er sagt, der Himmel ist nicht weit weg. Der Himmel ist neben uns, der Himmel ist um uns. Deswegen ist das hier im Querformat gezeichnet. Gott ist neben dir, in dir, bei dir, um dich herum. Und dann sieht man, wenn man eine Weile sich in das Bild hineinversenkt, so scharf ist die linke und die rechte Hälfte nicht voneinander getrennt. Da, wo Jakob sitzt, ist so ein Hügel angedeutet, die Landschaft seines Lebens. Und dieser Hügel, der geht von links nach rechts hinüber, über die Grenze der Bildmitte hinaus. Da ist eine Verbindung da. Und wenn man ganz genau hinschauen würde, würde man noch manche Verbindungen erkennen. Gott ist nicht weit weg. Vielleicht entdeckst du auch Situationen in deinem Leben, bei denen du feststellst, vielleicht erst im Nachhinein, wie Jakob auch erst am nächsten Morgen das so aussprechen konnte. Hier ist Gott gewesen. Und ich wusste es nicht. Und noch zum Schluss der dritte Punkt. Nachdem wir darüber nachgedacht haben, was es bedeutet, da stand eine Leiter auf der Erde. Was das für eine Erde ist, was das für ein Leben ist. Und wir dann nachgedacht haben, wie das ist mit dem Himmel, der uns so oft so weit weg erscheint, möchte ich zum Schluss noch über die Leiter selbst nachdenken. Siehe, eine Leiter. Was hat es mit dieser eigenartigen Leiter auf sich? Es ist keine von Menschen gemachte Leiter. Die Leitern, die wir bauen, um nach oben zu kommen, die sind doch oft recht wackelig. Ich denke da an Karriereleitern, Erfolgsleitern, aber auch die Leiter der guten Werke, dass man meint, sich den Himmel selbst zu verdienen. Bei einem Geburtstagsbesuch sagte mir einmal jemand, also ich habe immer als guter Mensch gelebt. Ich werde schon im Himmel ankommen. So baut man sich Sprosse um Sprosse. Ein Irrtum. Das hält nicht. Man fällt herunter. Keiner ist ohne Sünde. Wir alle brauchen die Gnade Gottes, die Vergebung. Gott selber muss also die Leiter bauen. Unsere Leitern reichen nicht. Und genau das hat er gemacht. Damals in Jakobs Traum, aber auch für uns hat er diese Leiter gebaut. Sehen Sie über dem rechten hellen Flügel der großen Engelsgestalt, in deren Herz ja dieser helle Leuchter brennt, das Licht der Welt, die Menorah. Sehen Sie über diesem rechten oberen Flügel den gekreuzigten Christus? Wer genau hinschaut, kann ihn da erkennen. Allerdings schräg. Das Kreuz, das ist etwas schief, so diagonal von oben nach unten. Und da, wo das Kreuz zu Ende ist, zu den Füßen des Gekreuzigten, wenn man ganz genau hinschaut, die vorderen Reihen, die werden es erahnen können, ist noch eine Leiter. Ganz zart angedeutet. Und damit wollte Chagall eins klar machen, diese Leiter, die Jakob dort sieht im Traum, das ist eigentlich nur ein Hinweis auf jene andere Leiter, die Jesus Christus selber ist. Er ist die wahre Himmelsleiter. Und das haben wir gehört im Evangelium, was Herr Domeyer vorhin gelesen hat, in dieser Geschichte mit Nathanael. Nathanael, der sich auch von Jesus erkannt weiß, wie Jakob damals. Und dann sagt Jesus ihm, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn, so wie damals bei Jakob mit der Leiter. Jesus ist also die wahre Himmelsleiter, die Verbindung zwischen Himmel und Erde, denn er sagt, niemand kommt zum Vater als durch mich. Und wenn wir diesen Jesus haben in unserem Leben, wenn wir diese Verbindung haben, dann werden wir auch spüren, dass Gott auch dann nah ist, wenn es uns dreckig geht. Und dann erleben wir diese lebendige, dynamische Beziehung, die Jakob schon erahnt in seinem Traum, dass da die Engel hinabsteigen und heraufsteigen. Was könnte das bedeuten? Wenn die Engel herabsteigen von Gott, dann sind das die guten Gaben Gottes, die er in unser Leben hineinlegt. Dann sind das Gebetserhörungen. Dann sind das Erlebnisse, die uns zeigen, Gott ist da. Und die Engel, die hinaufsteigen, tragen sie unsere Gebete zu Gott. Unsere Sünden, unsere Ängste. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute, so heißt es in Psalm 62. Und wir merken an diesem Bild, da ist eine lebendige Beziehung, die sich nicht auf den Sonntagmorgen im Gottesdienst erschöpft und darauf beschränkt, sondern die den Alltag durchdringt. Menschen werden den Himmel auf Erden nicht erreichen können. Und auch dieser wunderbare Traum von Martin Luther King. Wenn er zwar auch in Teilen in Erfüllung gegangen ist, die völlige Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit werden wir auf dieser Erde nie hinbekommen, so sehr wir uns anstrengen und wir sollen uns anstrengen dafür. Aber wo Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, wo ihnen Schuld vergeben ist und sie Trost und Geborgenheit inmitten der größten Not erfahren, da ist die Leiter zum Himmel, da ist der Himmel auf die Erde gekommen. Amen.